Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und ich habe hier heute den Florian Buschek zu Gast. Hallo Florian.
Hallo, schön wieder dabei zu sein.
Ja genau, ist ja schon eine Weile her, dass du hier warst. Wie ist denn dein Börsenjahr bislang verlaufen?
Ziemlich gemischt, würde ich sagen. Ein paar Dinge haben ganz gut funktioniert, ein paar Dinge überhaupt nicht. Dieses Jahr war relativ schwierig für mich.
Ja,
würde ich sagen.
Kann ich aber genauso zurückgeben. Jetzt vor allem die letzten zwei Wochen musste ich auch ordentlich federn lassen. Bis dahin hatte ich noch einen ganz guten Schnitt. Ich war zwar unter meiner Hurdle Rate, aber war dann doch ganz froh im Vergleich zum Gesamtmarkt. Aber die letzten zwei Wochen waren echt heftig. Also ich mache das echt selten, dass ich mein Handy wirklich mal einen Tag beiseite lege und sage, heute keine Börse. Aber an einem Tag dachte ich so, jetzt legst du es beiseite, sonst guckst du nur noch auf die Kurse und guckst, wie die abschmieren. Da ging ja teilweise alles nach unten. Kannst du dich davon gut freimachen von sowas?
Nee, gar nicht. Überhaupt
stark,
nicht.
Stark, die Ehrlichkeit.
Ja. Und auch wenn ich nicht Vollzeit mache, aber trotzdem, da ist man dennoch immer dabei. Hm. Das liegt einfach irgendwie in meiner Natur. Und vor allem, wie dieses Jahr, fand ich, war es halt ganz krass, weil es halt so viele externe Faktoren einfach gab, die man gar nicht überblicken konnte oder die mit den eigentlichen Unternehmen gar nicht viel zu tun hatten. Es ging los mit den Zöllen und das war ja schon krass. Und dann, so ging es irgendwie das ganze Jahr gefühlt. Und naja.
Ja, was ich da belastend fand, war diese Unstetigkeit, dass man nie so wusste, was passiert jetzt morgen. Also das ist nicht irgendwie so wie bei Covid gewesen, da konnte man das ja noch ein bisschen antizipieren, was jetzt passiert tatsächlich. Ja. Also da war es vielleicht sogar der Fehler, dass man zu viel antizipiert hat und dann nicht wieder sich an die alten Börsenweisheiten da drauf besonnen hat. Aber in diesem Jahr, also gefühlt ständig neue Einschläge, die man nicht erwarten konnte, ja überwiegend auch politisch getrieben waren. Also schon... Genau. Echt ärgerlich, ja. Aber wenn ich jetzt gerade so sehe, den Pitch, den du uns damals mitgebracht hast, der hat sich ja eigentlich ganz gut entwickelt. Das war ja jetzt nicht so, zumindest wenn man sich den Kurs anschaut. Ich weiß nicht.
Richtig, unter enormer Volatilität hat er auch unter anderem, als diese Zollgeschichte zunächst mal aufkam, sich fast halbiert. Je nachdem vom Hoch auf jeden Fall. Also je nachdem, wie man, also es geht natürlich um Duos, je nachdem, wie man halt hier in der Lage war, zuzukaufen oder mal Gewinne mitzunehmen, hat man entweder richtig, richtig Geld machen können oder eventuell auch Geld verdienen können. Das ist echt krass dieses Jahr gewesen. Insgesamt hat sich es auf jeden Fall positiv entwickelt. Ja, ich bin allerdings, kann ich gleich vorwegnehmen, aktuell nicht investiert und auch ziemlich negativ eingestellt dem Unternehmen gegenüber. Also nicht in dem Sinne, dass ich sage, oh, verkauf bitte sofort und das geht den Bach runter, aber für mich aktuell kein Investment.
Spannend, weil der Wunsch kam ja vor allem aus der Zuhörerschaft, dass du doch bitte wieder was sagen sollst zu Duos und da ist ja auch unfassbar viel passiert. Aber ich meine, du hättest sie uns gepitcht, da stand sie deutlich niedriger. Bin ich mir relativ sicher, dass sie...
Ja.
Weißt du noch, bei welchem Kurs das war?
Wir haben, ich kann kurz mal nachschauen, ich habe nämlich tatsächlich nachgeschaut, wann wir aufgenommen haben. Und zwar war das am 23.02. und da war der Kurs so bei 6,50.
Mhm.
Und dann ging es halt erstmal runter auf 4 und von da an ging es eigentlich grundsätzlich eher nach oben.
Was mich tatsächlich überrascht hat, muss ich sagen.
Ja, genau. Mich hat sehr vieles überrascht. Also ich habe es echt schwer gefunden, auch mit Duos dieses Jahr vorherzusehen, wie die Aktie auf was reagieren würde. Denn eines der Themen, die ich ja sehr attraktiv fand, auch damals schon, war, dass sozusagen die nächsten Quartale alle 100% im Jahresvergleich an Umsatzgewinn zeigen würden und einfach super Quartale alles sein würde. Und vor allem das vierte Quartal, das ja noch nicht raus war und auch nicht das erste, wo dann das erste Mal sozusagen diese krassen Wachstumszahlen bekannt würden. Wenn man tief gegraben hat, wusste man das natürlich schon vorher, aber es stand halt nirgendwo konkret. Also war mein Gedanke immer, Mensch, da wird die Aktie super drauf reagieren, war gar nicht der Fall. Also eigentlich alle Kurszuwächse, die man dieses Jahr hatte, waren so zwischen Quartalen und völlig
Setz doch vielleicht die Zuhörenden, die den ersten Pitch nicht gehört haben, nochmal ganz kurz ins Bild, so einen ganz kurzen Überblick, was das Unternehmen macht. Ich weiß, es ist schwierig, bei dem Unternehmen einen kurzen Überblick zu geben, aber vielleicht nochmal so kurz Abriss der These.
Genau, also ursprünglich hatte das Unternehmen eine Technologie entwickelt, so Portale für so Railcars zur Besichtigung und Überprüfung auf Fehler und so weiter. Und das hat halt nie, es war eine tolle Technologie, ist auch nach wie vor, hat halt nie wirklich abgehoben. Das ist halt einfach eine schwierige Industrie. So, und dann gab es halt ein paar große Änderungen, Management Veränderungen, und sie haben einen echt tollen Deal gemacht mit Fortress, wonach sie erstmal Geld bekommen haben, sozusagen einen Vorschuss, und dann auch in das Management von Gasturbinen eingestiegen sind. Und das alleine war halt schon verantwortlich für die krassen Wachstumszahlen. Und zusätzlich, also das war ein wahnsinnig guter Deal, stehe ich auch immer noch dazu. Und zusätzlich sind sie halt in das neue Geschäft eingestiegen, wonach sie Datencenter hochziehen würden und verwalten würden. Und das war halt das, wo sozusagen die Zukunftsmusik drin lag. Das war die langfristige These, sagen wir mal so, abgesehen davon, von der Geschichte, dass ich halt gemeint habe, kurzfristig, die nächsten Quartale sehen alle super aus, war halt auch noch langfristig diese Growth Story durch diese Datencenter da. Und das war natürlich im Vorhinein schon klar, das waren eher so kleinere Datencenter, also keine irgendwie riesigen Anlagen und Gelände und sowas, sondern wirklich kleine containermäßige Datencenter. Und das alles kam halt geballt zusammen, und so im Jahreswechsel wurde das deutlich, dass sich diese Entwicklungen abzeichnen, und da wurde die Aktie für mich zum ersten Mal interessant.
Ja, stimmt. Du hast eigentlich, hast du diese Entwicklung auch gut in deinem Pitch vorweggenommen, wie die Ergebniszahlen aussehen werden. Also dahingehend kann man schon mal sagen, abgeliefert
und
auf jeden Fall.
Richtig, ja. Genau. Hat auch hundertprozentig genauso funktioniert, nur hat halt die Aktie jeweils dann bei den Ergebnissen nicht so reagiert, wie ich es vielleicht gedacht hätte. Aber gut, insgesamt, ja, wie du ja gesagt hast, positiv. Es gab so ein paar Entwicklungen, die mich zunächst stutzig gemacht haben und die mich jetzt dazu verleiten, sehr negativ zu sein. Zum einen war ja die Kapitalstruktur immer so ein bisschen noch angeschlagen von der Vergangenheit, war aber eigentlich egal, weil Management hat immer wieder vierfach gesagt, dass sozusagen 20 Millionen Aktien voll verwässert würde so das Endziel sein. Und es gab dann natürlich noch und gibt es immer noch Preferred Shares und ein paar Optionen und Warrants und so weiter. Aber ist eigentlich egal, kann man alles ausblenden und sozusagen sich nur auf diese 20 Millionen verlassen. Und jetzt sind wir halt bei deutlich über 25 Millionen. Und zwar hatten sie, ich glaube, es war im Juni.
Ich habe auch mal, glaube ich, hier das Sheet noch irgendwo offen. Ich kann es auch mal teilen.
Im Juli war das tatsächlich, dass sie eine große Kapitalerhöhung durchgeführt haben. Zunächst war es ja schon so der Fall, dass mir der CFO gesagt hat, ja, das war relativ früh im Jahr, im Moment brauchen sie eigentlich kein Kapital, das passt alles. Und dann hat sich aber herausgestellt, eigentlich haben sie schon so ein bisschen Kapital eingetrieben über dieses ATM, und zwar zu Preisen, die ich nicht so doll fand, aber auch im Nachhinein hat mir der CFO immer noch bestätigt, ja, das ist alles im Rahmen, es bleibt bei diesen 20 Millionen. Okay, habe ich geschluckt, ist gut. So, dann kam sie aber im Juli raus mit dieser massiven Kapitalerhöhung. Und das war kurz nachdem ich nochmal mit dem CFO und also mit dem ganzen Management-Team tatsächlich gesprochen habe. Und da haben sie nochmal gesagt, ja, nee, die 20 Millionen Aktien. Und übrigens, und damals war irgendwie die Aktie bei so 7 oder 8. Und übrigens, wir würden sowieso nicht Geld eintreiben unter 10 Dollar. Und dann kam halt diese massive Kapitalerhöhung, 40 Millionen und zu einem Preis von, glaube ich, 6 Dollar, genau. Irgendwie sowas. Ja. Genau. Und also massiver Discount und dann auch wahnsinnig viel größer, als ich mir überhaupt hätte vorstellen können. Und das hat mein Vertrauen schon stark angeknackst. Das hätte ich nochmal verkraften können, weil ich habe mir damals gedacht, Mensch, die haben wahrscheinlich schon guten Nutzen dafür. Vielleicht haben sie ja doch irgendwie die Möglichkeit, relativ schnell viele Datencenter auf einmal sozusagen loszuwerden, da einen größeren Deal zu machen, weil es stand ja immer schon im Raum, Mensch, sie sind eigentlich auch in Gesprächen mit allen Hyperscalern und die könnten auf einen Schlag sehr viel abnehmen. Hat sich bisher nicht so erwiesen und ich habe auch keinerlei Anhaltspunkte, dass dem so sei. Und dann gab es halt noch so ein paar Entwicklungen, die mir gar nicht gefallen. Unter anderem haben sie ja immer dazu geguidet, bis Ende des Jahres 15 Datencenter draußen zu haben. Da sind sie auch, das werden sie hinkriegen. Allerdings haben sie ja vor kurzem erst das Q3 berichtet und die Einnahmen aus den bisherigen Datencentern, und das sind glaube ich 7, 8, waren ein paar 10.000 ja. Euro. Also quasi gar nichts.
Machen wir gerade mal das 10Q auf, dann kann man das für die Zuschauenden auch nochmal ein bisschen darstellen, wo die Umsätze jetzt herkamen. Genau. Also welcher jetzt von diesen Positionen ist jetzt im Prinzip die, der Datencenter-Umsatz?
Hosting müsste es sein.
Ja. Mal ein bisschen näher. Ah, wobei, das ist zu nah. Hosting. Okay, also die 24.000, die wir jetzt hier sehen für die genau. 3 Monate. Okay, wie ist Richtig. Das zu erklären, dass die Zahl so niedrig ist?
Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich so, die Datencenter werden natürlich erstmal aufgebaut und es dauert noch eine Zeit, bis alles installiert ist und so weiter. Aber dennoch hat mich diese niedrige Zahl echt überrascht, weil das heißt halt im Prinzip, dass, weil vor allem waren ja 2, 3 Datencenter schon relativ früh im Jahr online. Mhm. Und meine Erklärung, und das ist auch ein großer Knackser, der mich sehr negativ gestimmt hat. Es stellt sich raus, dass sie haben ja relativ hohe Rohmargen mit diesen Datencentern. Und was sie eigentlich machen, ist es eher so, sie managen sozusagen das Real Estate. Mhm. Die eigentlichen Grafikkarten und Rechner und so weiter, das gehört ihnen ja nicht, sondern sie verwalten das sozusagen nur, bereiten die Interconnect zwischen den Telekoms und den Abnehmern und solche Geschichten. Und wie sich halt jetzt rausstellt, ist so ein Datencenter, das ist ja nicht unbedingt gleich voll benutzt, sondern man braucht ja die Abnehmer, die Kunden. Industrie, Universitäten und so weiter. Und das war mir damals gar nicht bewusst, dass das überhaupt nicht so ein Selbstläufer ist, sondern sie stellen das Datencenter hin und dann müssen sie erstmal die Kunden suchen. Und was sich herausgestellt hat, dass sozusagen ihre Annahmen waren anscheinend relativ aggressiv.
Okay, das ist das richtig.
Bezüglich.
Verstehe. Sie haben quasi das gesamte CapEx für die quasi das Rohgebäude irgendwo hinzustellen, was ja relativ simpel war. Sie haben ja auch immer geworben, dass sie genau. relativ schnell quasi diese Datencenter irgendwo richtig. Hingestellt haben. Und
ja, genau.
dann geht es quasi los, dafür Nutzende zu finden, die in diese Daten, in dieses hohe Gebäude quasi rein wollen. Also klassische
genau.
Sales-Prozesse dann. Und da genau. gehen sie in Vorleistung. Okay.
Naja. Genau. Sie stellen das natürlich nicht spekulativ hin, würden es auch machen, aber nur zu einem ganz kleinen Teil, sondern nur, wo sie halt wissen, die haben Abnehmer, aber halt nicht unbedingt voll ausgelastet. Und wie sie halt rausstellt, ist, dass ihre Annahmen, ich war ja auch immer der Meinung, sozusagen die Payback-Time wäre so, ja, unter 2 Jahren eigentlich. Und dem stehen eigentlich sehr, sehr aggressive Annahmen zugrunde, die sie, denke ich, in keinem Fall bisher erreichen und die ich mich auch schwer tue, wie sie das erreichen sollen. Denn wenn man sich nochmal überlegt, wer ist denn eigentlich ihr Abnehmer? Das ist natürlich schon irgendwie Industrie und Universitäten, aber das ist halt nicht so dieses sexy, was halt gerade mit KI und so weiter ja. In aller Munde ist. Das ist es überhaupt nicht. Das war mir damals schon bewusst. Was mir allerdings nicht bewusst war, dass es doch relativ träge wird, sozusagen da die Abnehmer zu finden, die auch entsprechend bezahlwillig sind. Und was sich auch noch herausgestellt hat, Management hat Probleme zu artikulieren, wieso jemand das eigentlich braucht.
Das schlecht.
Wieso nicht einfach, genau, wieso sollte jetzt diese und jene Universität oder dieses und jenes Unternehmen hier extra bezahlen über sozusagen den eigentlichen Tarif hinaus? Natürlich ein bisschen mehr Latenzzeit und ein bisschen schneller und so weiter, aber das sind ja alles keine richtig ausschlaggebenden Argumente. Und so hat sich halt nach und nach so ein Bild herausgestellt, wo ich mir denke, es geht alles viel langsamer. Sie haben sich als sehr unzuverlässig in ihrer Kommunikation erwiesen. Unter anderem auch, ich habe extra nochmal nachgeschaut, in ihrer Slideshow damals, die wir
Sehr gut.
auch
Ja.
hatten, stand drin 2027. Da standen so Ziele und so weiter. Und aus diesen 2027 sind jetzt 2028 geworden.
Okay, das war mir nicht bewusst. Ich habe mir vorher einiges angeschaut, nochmal zu der Aktie, aber das habe ich nicht gesehen. Das ist
Genau.
ja normalerweise mein erster Blick. Ja.
Ich habe es tatsächlich auch erst vorher gesehen, weil ich habe nochmal die neue Präsentation aufgerufen und habe mir gedacht, 2028.
Haben die das im
Echt?
Call kommuniziert?
Und genau darauf will ich hinaus. Nein.
Oh, das ist
Und
heftig,
sie
ja.
haben so eine Kommunikationsmethode von wegen, sie bringen eine schlechte Nachricht raus. Aber sie tun so, als hätten sie das vorher schon kommuniziert. Oh, but we talked previously about that this would take a little bit longer or that we would need some more money. So in der Geschichte. Und da habe ich mich ein paar Mal veräppelt gefühlt. Habe mir gedacht,
Verstehe ich.
nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das erste Mal, dass du das jetzt so sagst. Und das ist jetzt ein paar Mal passiert. Und jetzt bin ich halt genauso. Das andere Beispiel war dieses Asset Management Agreement mit Fortress. Das war ja immer auf 2 Jahre begrenzt. Und mir wurde immer gesagt, und klar.
Wäre auch tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, was ist nach den 2 Jahren? Und da habe ich auch gleich noch eine
Genau.
Nachfrage zu der Auftragssumme auch, ja.
Genau. Und dann nimmt man halt den Kauf. Mensch, im schlimmsten Fall ist halt noch 2 Jahre vorbei, aber dann haben sie gutes Geld verdient und hat halt nicht geschadet. Zu mir haben sie aber immer gesagt, zunächst, ja Mensch, und übrigens, das waren diese Assets, die der jetzige CEO auch in seinem vorherigen Leben gemanagt hat. Deswegen fiel ja die Wahl auf Duos. Und da war halt immer die Idee, so hat das Management auch klar kommuniziert, in direkten Gesprächen, in Calls, ja, so ungefähr. Fortress braucht ja jemanden, um diese Assets zu managen. Wer würde es denn sonst machen? Ist schon sicher, dass wir das weitermachen. So in die Richtung. Und dann im Laufe der Zeit, auch in meiner Kommunikation mit ihnen, dann hat es auch geheißen, ja, wir haben das eigentlich schon kommuniziert, dass es ist ja nur auf 2 Jahre und also rechnet so ungefähr mal nicht damit, dass das noch länger bestehen bleibt.
Ja, sowas sagst du normalerweise nicht, wenn du dann eine Verlängerung in Aussicht steht. Dann bereitest du eigentlich die Leute schon eher darauf vor, dass es danach vorbei ist. Ja.
Genau, aber wie gesagt, mein Problem ist halt, sie tun so, als hätten sie das schon irgendwie kommuniziert, haben sie aber nicht.
Wie sensibel reagierst du auf sowas oder wie viel lässt du dazu von solchen Schnitzern? Das ist eine Frage, die ich mir selbst auch immer wieder stelle. Wie viel lasse ich
Ja.
zu bei einem Management, bevor ich sage, jetzt ist es wirklich vorbei? Weil das ist ja unter Umständen eine sehr schwere Entscheidung, vor allem wenn das die Upside so hoch ist, bei so einem, bei dem Unternehmen habe ich auch gesagt, die Upside ist enorm, ja. Aber ja, wie viel lässt du da normalerweise zu oder wo sind die Punkte, wo du dann sagst, es geht nicht mehr?
Ich lasse das schon ein paar Mal zu, aber es ist halt jetzt schon 3, 4 Mal eigentlich gewesen. Das erste Mal schon, dass mir das IFO gesagt hat, nee, aktuell kein Kapitalbedarf. Dann haben sie halt doch über die ATM, Geld eingetrieben. Nicht viel, aber halt zu schlechteren Preisen, als ich gehofft hätte und hat ihm halt widersprochen. Okay. Dann kam diese massive Kapitalerhöhung. Das hat mich voll getroffen. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Wenn Sie halt vorher mehrere Male erwähnen, 20 Millionen Aktien, mehr wird es nicht. Unabhängig voneinander, verschiedene Mitglieder des Managements. Dann kam halt das ohne eigentlich gute Erklärung. Dann kam halt noch sowas mit diesem Asset Management Agreement. Und. Also es häuft sich einfach viel zu sehr.
Glaubst du, dass dahinter ein gewisses Kalkül war, den Markt da so zu beruhigen, um diese Kapitalerhöhung durchzuziehen? Oder dass sie vielleicht noch mal eine Kapitalerhöhung planen und jetzt auch den Markt wieder so ein bisschen beruhigen wollen und deswegen diese Kommunikation so stattfindet?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ja, aber also ich verstehe es natürlich auch, dass sich viele Dinge sehr schnell verändert haben, auch für sie. Hm. Und dass sie zum Beispiel, also ich sag mal so, die ersten Male, wo sie noch ein bisschen schneller Geld eingetrieben haben, als ich gedacht hätte, das war für mich gut erklärbar, weil dann mussten sie halt in Vorleistung treten und das Ganze ein bisschen anders gestalten, damit sie auch in der Lage sein würden, zu liefern und so weiter. Okay. Aber es gibt halt nach wie vor keinen wirklichen Grund für diese sehr große Kapitalerhöhung. Und deswegen, ich kann es mir nicht wirklich erklären. Vor allem, also es zwischen Kommunikation und was sie dann eigentlich tun, hat sich einfach eine zu große Kluft aufgetan. Und kombiniert mit dem, du hast ja gerade erwähnt, ja, da ist eine massive Upside. Ja, glaube ich denn an die Upside? Also aktuell glaube ich es nicht. Vor allem nicht, wenn ich sehe, wie langsam dieser Rollout von den Datencentern zustande geht.
Wenn man jetzt Stand heute auf die Präsentation schauen würde, würde man ja wieder eine sehr hohe Upside sehen mit den Zielen, die sie dann rausgeben.
Natürlich.
Genau. Aber ich muss auch sagen, so ein bisschen von der Kommunikation her, also das ist natürlich teilweise auch eher auf der Gefühlsebene. Ich finde, die stellen sich immer so dar, als seien sie so ein Technologieunternehmen, Edge-AI-Unternehmen, alles in diese Richtung. Aber was ja dann de facto sie machen, ist ja schon sehr, Hardware ist jetzt der falsche Begriff, aber es ist halt schon eher so Brot- und Buttergeschäft, ist halt wirklich eher, wie du gerade sagtest, das Estate-Management eigentlich eher so. Und ich finde, da geht schon ein bisschen auseinander, Anspruch und Wirklichkeit. Oder nicht mal Anspruch, sondern wie man sich nach außen gibt. Das hat mich schon irritiert. Das wäre jetzt eine meiner nervigen Fragen heute gewesen. Wie, inwiefern wird dieses Unternehmen überhaupt diesem Anspruch gerecht?
Als Technologieunternehmen eigentlich gar nicht. Ja. Also kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das Einzige, was eigentlich so richtig Technologie ist, sind diese Portals.
Ja.
Aber das führt ja auch nirgendwo hin. Das ist übrigens das andere. Da gab es ja auch mal zwischendurch Anzeichen, wo sie gesagt haben, ja, so ungefähr, we are carefully optimistic. we don't promise anything, but it looks not so bad. Und jetzt hat sich das wieder völlig gewandelt. Also das kann man aus meiner Sicht völlig abschreiben. Sie kriegen das nicht in den Markt und keine Chance. Das hat sich auch nochmal zum Negativen entwickelt. Und klar, dann bleibt halt noch diese Geschichte mit diesen Datencentern. Und es ist halt im Moment nichts da, wo ich sage, hier bestätigt sich, dass sie ihre Ziele wirklich in diesem Sinne erreichen, wie ich mir das erhoffen würde. Und dann ist ja auch noch die andere Geschichte. Nehmen wir mal einfach mal den positivsten Fall an. Jetzt sagen wir mal 25 Millionen Aktien, es sind eigentlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Dann sind wir schon über eine 200 Millionen Market Cap. Ja. Und sie sagen halt, in 2028 könnten wir 65 Millionen in ARR haben. Dann zahlst du jetzt schon dreimal ARR, wo du dir absolut nicht sicher bist, dass überhaupt ein erreichbares Ziel ist.
Sehr guter Punkt.
In 3 Jahren.
Ja.
Das, also sorry, da ist, und auch wenn das ein hochmarschiges Business ist, ich sehe es nicht. Hm. Da müsste ich, ich bin vielleicht auch jetzt ein bisschen zu negativ, also ich würde auch, sobald ich sehe, dass, genau, formulieren wir es mal anders, sobald ich sehe, dass mit diesen Datencentern, dass es wirklich losgeht und dass sie vielleicht auch größere Deals haben, dass der Cashflow auch da ist, dann kann man sich mal überlegen, Mensch, sind sie vielleicht doch auf dem Weg, ihre Ziele derart zu erreichen, aber aktuell sehe ich es nicht. Aktuell bin ich einfach enttäuscht vom Management bezüglich ihrer Kommunikation, vertraue ihnen nicht wirklich. Und außerdem ist mir da die mögliche Upside eigentlich zu unsicher und zu gering.
Okay.
Weil wenn ich sozusagen, ich habe absolut nichts dagegen, dass ich sage, hier ist ein Unternehmen, in das investiere ich langfristig. Aber da muss ich auch voll davon überzeugt sein.
Okay, das bist du offensichtlich Stand jetzt nicht mehr.
Richtig.
Worauf würdest du denn jetzt achten in der Kommunikation oder was müssten für Press Releases jetzt rauskommen, wo du sagst, ah, das ist ein Indikator, die sind on track?
Press Releases eigentlich weniger, weil das ist eine andere Geschichte, die mir gar nicht gefällt. Es gibt ja relativ viele Press Releases. Ja. Eröffnung hier, Eröffnung da, Konferenz hier, Konferenz da. Aber eigentlich ist ja alles, also, sorry, Fluff, weil im Prinzip, ja, ist nett und sie bieten sich da mit Politikern und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber das ist halt mir eigentlich egal, solange die Zahlen nicht stimmen. Und die Zahlen stimmen aus meiner Sicht nicht. Also was ich tatsächlich sehen müsste, wäre irgendwie eine Press Release im Sinne von, hey, wir haben hier einen Deal abgeschlossen, dieser Abnehmer nennt es Amazon zum Beispiel, ja. Mir egal, nimmt uns sofort 40 Datencenter ab.
Das Problem, was ich bei den Press Releases hatte, ich finde es teilweise schwer greifbar, was bedeutet das umsatzseitig, EBITDA-seitig und sowas. Also ich konnte hier aus den ganzen Press Releases nie irgendwie rauslesen, okay, was trage ich jetzt in meine Excel-Tabelle ein? Das ist wirklich schwierig.
Richtig.
Also das zieht sich auch so durch. Und auch wenn ich bei diesem dem Vertrag, dem Asset-Management-Vertrag mit, wie ist es, APC Energy? Nee, Moment.
APR Energy.
APR Energy.
APR Energy ist das Unternehmen.
Und da kriegen sie ja über 2 Jahre 42 Millionen, das ist die Dealgröße, aber auch da, was sind die Margen, was ist der Ertrag, der am Ende dabei rumkommt? Natürlich gibt es wenig Unternehmen, die das so klar kommunizieren, das ist gar keine Frage. Aber soweit ich das sehe, gab es dazu allgemein keine Auskünfte. Das ist ja eine logische Nachfrage. Oder hast du irgendwas dazu mittlerweile in Erfahrung bringen können?
Ja, es ist schwierig, weil es ist halt stark. Es ist ein großer Mix von den Leistungen, die sie anbieten. Also insgesamt eher so im Bereich 30-40%, würde ich sagen.
Okay. Cross-Margin. Okay.
Aber das ist halt, es ist schwer durchdringbar, dadurch, dass sie sich mit APR ja auch sozusagen Kosten teilen. Weil Teil des Managements ist ja auch, das habe ich ursprünglich sehr positiv gesehen, sehe ich auch nach wie vor positiv, weil sozusagen APR Kosten übernimmt, die eigentlich Duos hätte tragen müssen. Es macht es halt alles sehr, sehr intransparent.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist für mich auch etwas, was ich hier überall quasi anmerken
würde. Und das
würde.
Andere ist halt auch, wie es dann tatsächlich auf dem Balance Sheet steht, das ist ja irgendwie nur vermerkt und also quasi wie die an ja genau und das ist ja nur diskontiert die Unearned Revenues und eigentlich gar nicht. Also was ich mir erwartet hätte oder erhofft hätte, ist, dass halt jemand sagt, so das Unternehmen irgendwie ein professioneller Bewerter, eine professionelle Analyse feststellt, das Unternehmen ist wert, keine Ahnung, 100 Millionen und 5% davon gehören halt Duos. Mhm. Dann steht halt das irgendwie so drin und dann kann man es von mir aus auch mal irgendwie abschreiben. Aber so wie es halt drin steht, ist maximal intransparent und versteht eigentlich keiner, außer jemand hat sich halt sehr lange damit beschäftigt. Und selbst dann ist es nicht wirklich hilfreich. Das soll auch noch erwähnt werden, sollte dieses Asset Management Agreement nicht erweitert werden, dann vermutlich aus dem Grund, dass die ganze Einheit irgendwie verkauft wird in irgendeiner Transaktion und dann würde Duos auf jeden Fall auch noch Cash zufließen durch diese 5%, die sie ja besitzen. Also das ist noch der positive Aspekt, dass ich in meiner Negativität nicht verschweigen will. aber das ist halt schwer abzusehen, wann das ist und wie viel das ist. Und
absolut nachvollziehbar. Jetzt vielleicht noch eine Frage zu der aktuellen Cash-Position. Die ist ja optisch sehr hoch. Ich glaube, wir sind noch bei 33 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke es lieber nochmal nach.
Ja.
Genau. Jetzt ist für mich ja die Frage auch, wenn ihr jetzt so ein Rohgebäude hinstellen, Data Center. Weißt du, wie viel das an CapEx kostet?
Es kommt ein bisschen auf die Größe drauf an, aber so um die 1 Million.
Okay, das heißt, sie müssten jetzt ja eigentlich gut kapitalisiert sein. Oder siehst du irgendwas am Horizont, wo man sagen müsste, da, klar, sie sind nicht profitabel momentan, aber siehst du irgendwas am Horizont, wo dann nochmal eine Verbesserung passieren könnte?
Nee, ich denke eigentlich nicht. Also das hatte ich jetzt wirklich für sehr ausgeschlossen.
Ja.
Es macht eigentlich keinen Sinn. Also sie sind eigentlich aus meiner Sicht deutlich überkapitalisiert. Deswegen glaube ich nicht, dass sowas nochmal kommt. Aber das ist ja genau mein Kritikpunkt eigentlich, dass sie deutlich überkapitalisiert sind für das, was sie eigentlich in naher Zukunft vorhaben.
Wenn man es böse formulieren wollen würde, würde man sagen, sie haben einen sehr, sehr leichten Weg gewählt, um quasi Kapital zu beschaffen und sind jetzt dadurch eigentlich von Investmentseite ein bisschen uninteressant geworden, weil sie halt voll verwässert eben sehr, sehr hohe Market Cap haben jetzt momentan und dem steht momentan relativ wenig gegenüber. Ja.
Genau, relativ wenig an Gewinn, an Adjusted EBITDA, an sogar Erlösen, also das sieht einfach im Moment überhaupt nicht attraktiv aus, ehrlich gesagt.
Und
auch kurzfristig wüsste ich sozusagen nicht, wieso da jetzt nochmal Feuer in die Aktie kommen würde.
Und trotzdem steht die Aktie da, wo sie steht. Wie erklärst du dir das?
Ich kann es nicht erklären.
Okay.
Also das
geht häufig so.
Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich hatte das ganze Jahr über Schwierigkeiten zu verstehen, wie die Aktie auf was reagiert und das habe ich nach wie vor. Also dass die über 10 gegangen ist, das habe ich absolut nicht nachvollziehen können.
Ich hatte tatsächlich auf der Watchlist und war dann irgendwann mal ganz irritiert, als ich dann wirklich die 1 vorne gesehen habe, also den zweistelligen Kurs. Fand ich schon krass. Also ich dachte auch, dass der Markt ganz negativ reagiert auf diese Kapitalerhöhung. Aber das
dachte ich auch.
War ja auch nicht so. Es gab mal einen kurzen Abriss, direkt, glaube ich, nachbörslich und dann war quasi nach oben offen, so gefühlt. Bis dann halt die politischen Börsen wieder dazu kamen. Aber schon sehr beeindruckender Verlauf. Vielleicht ist dann aber wirklich, passt das vielleicht gerade jetzt in diese Marktphase rein? Ich weiß es nicht. Ja. Und dann halt das Schöne mit den Datencentern, die ja überall noch gut angekommen sind. Jetzt langsam wird man, glaube ich, ein bisschen kritischer. Aber ja, vielleicht ist es einfach das Narrativ, was hier gezogen hat beim Markt. Ja.
Ja. Ja, aber ich finde, du hast es schön beschrieben. Sie haben einen einfachen Weg gewählt mit dieser Kapitalerhöhung. Und das ist halt auch entgegen ihrer bisherigen Kommunikation, zumindest in direkten Gesprächen, weil mir Adrian, der CFO, der übrigens diese Woche zurückgetreten ist und ersetzt wird, ich glaube, er will einfach in Rente gehen. Das hat jetzt keine größere Bedeutung. Mhm. Aber er hat halt mir viele Male gesagt, ja, er hätte so viele Möglichkeiten, Kapital einzutreiben, aber halt zu schlechten Konditionen und sowas würde er gar nicht machen. Also so, ne? Und dann kommt halt doch diese sehr blöde Kapitalerhöhung zu einer Größe, die mir unverständlich ist, zu einem Preis, der mir unverständlich ist. Und dann muss ich halt sagen, ja.
Ich finde es aber auch beeindruckend, dass sie die so platziert bekommen haben, muss ich sagen. Klar, der Preis passt dir nicht, aber trotzdem dachte ich erstmal, wow, wo kommt dieses Cash jetzt her? Wenn man auf das Balance Sheet schaut, auf das Income Statement und auch von mir aus auf die Story, ja, dann hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass sie so viel auf einmal eintreiben können. Das ist schon.
Stimmt, ja.
Habe ich so lange nicht mehr gesehen, tatsächlich. Ja.
Guter Punkt, ja.
Wenn du jetzt einen Schluss jetzt daraus ziehen, gibt es irgendeinen Schluss, den du daraus ziehen kannst, wo du sagen würdest, okay, darauf achtest du bei anderen Aktien jetzt mehr drauf? Oder ist es einfach so, du hast was probiert, es hat nicht funktioniert? Das ist eigentlich der häufigste Verlauf bei mir, wenn ich eine Aktie verkaufe.
Einer meiner Schlüsse ist auf jeden Fall, ich muss echt aufpassen, wie konsistent Management ist in ihrer Kommunikation und wie sie dann abliefern. Mhm. Und dann, ja, es ist halt hier auch echt ein blödes Beispiel, weil ganz ehrlich, wenn man einfach die Augen zugemacht hätte, dann hätte man ja eigentlich am besten abgeschnitten, weil die Aktie ja trotzdem gestiegen ist.
Ja, das ist halt ein guter Satz, ja.
Es ist halt irgendwie eine saublöde Situation, um sozusagen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber ich denke, also was halt natürlich schon ganz gut funktioniert hat, ist zu antizipieren, die Quartalsergebnisse und all diese Geschichten. Das hat ja eigentlich super gut funktioniert. Was alles, ich würde es so formulieren, alles, wo ich mich stark auf Aussagen vom Management verlassen habe, all das hat nicht funktioniert. All das, was irgendwo schwarz auf weiß irgendwo gestanden ist. Das hat super funktioniert. Alles, worauf ich mich tatsächlich auf sie verlassen habe, verbal in ihrer Kommunikation, hat sich so nicht erfüllt. Das ist sicherlich etwas, wo ich in Zukunft noch mehr drauf achten muss.
Ja, das sind auch mit die häufigsten Posts, die ich, glaube ich, so bewusst wahrnehme von Microcap-Investoren. Thema Management. Wie kann ich überhaupt beurteilen, ob ein Management gut ist oder nicht? Und ich würde das nach wie vor immer auf Konsistenz noch runterbrechen, weil das kann man relativ gut überprüfen. Was habt ihr vor 2 Jahren gesagt? Was sagt ihr heute? Wie ist eure Erklärung dazu? Ja, es gibt, oder in deinem Fall, dass es einfach quasi unter den Tisch fallen lassen wird und man sagt, ja, wie wir bereits gesagt haben, ja, wo habt ihr das denn gesagt? Das ist mir irgendwie entgangen. Ne?
Genau. Und das ist halt ein echt schwieriges Thema, weil oft ist es ja so, dass man meint, ja, man kann durch die Aussagen vom Management sich sozusagen noch einen zusätzlichen Vorteil erarbeiten und meint, man wüsste etwas, was der Markt nicht weiß. Aber ganz oft stellt sich halt dann raus, der Markt weiß es zu Recht nicht, weil es dann tatsächlich einfach nicht passiert und weil man sich halt echt nicht darauf verlassen kann. Das ist ein ganz schwieriges Thema aus meiner Sicht.
Ja, ich merke das auch immer, wenn ich jetzt vor allem mit jüngeren Investoren gesprochen habe, die kamen aus Meetings mit Management raus und waren dann immer begeistert, enthusiastisch, frenetisch begeistert geradezu. Und da muss man ja immer schon, dann so als etwas älterer Hase denkt man dann immer schon so, ja, so war ich früher auch. Mein erstes, also ich wurde schon so oft belogen in meinen frühen Jahren tatsächlich und auch heute noch natürlich, aber was einfach mehr kommt, ist diese Skepsis. Also das Wort Skepsis ist ja schon fast verpönt bei meinen Mitstreitern, weil ich immer überall skeptisch bin, aber wenn du halt erlebst, wie häufig das passiert, gerade im Microcap-Bereich, dass die Investoren irgendwas, das Management dir irgendwas erzählt und du kannst das quasi quartalsweise schon überprüfen und sagen, stimmt nicht, es ist einfach nicht wahr, was du sagst.
Ja, genau.
Und das deswegen, ich glaube, das ist der kritischste Punkt, dass man da für sich die Grenze absteckt, wie viel mache ich mit. Und ich bei manchen Aktien bin ich eher geneigt, das mitzumachen und sage dann aber auch immer, meistens der Grund dafür, dass dann die Asset-Basis stimmt, dass quasi die Ergebniszahlen passen. Dann kann ich ertragen, dass die Inkonsistenz da war. Und vor allem, wenn ich im persönlichen Gespräch auch das anspreche und sie mir sagen, hey, ja, du hast recht, das ist wirklich ein Fehler gewesen von uns und wir haben unsere Kommunikation überdacht und man dann auch sieht, ah, okay, da hat wirklich jemand seinen Fehler gelernt. Und vor allem wählt er nicht den leichten Weg und sagt, ciao, mach's gut, sondern geht sogar öffentlich drauf ein und sagt, wir wollen es jetzt anders machen. Wir haben eingesehen, dass das nicht so in Ordnung ist. Ja, und wir werden unsere Kommunikation dahingehend überdenken. Also darauf achte ich schon sehr.
Ja. Und das sehe ich bei Duos gerade gar nicht.
Ja, Florian, vielen Dank. Das hast du sehr schön beschrieben. Auch super, dass du bei einem Investment, was du jetzt schon verkauft hast und sehr kritisch bist, da nochmal zurückkommst. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir noch häufiger machen müssen. Also bei unseren eigenen Investments haben wir es jetzt auch immer berücksichtigt, aber auch bei unseren Gästen, dass die halt nochmal kommen und sagen, hey, warum war es denn nicht so? Weil das war ein Kommentar in der letzten Folge, den wir vorgelesen haben. Warum ist es denn kein Investment jetzt gewesen? Oder warum habt ihr euch dagegen entschieden? Und ich finde, das hast du heute sehr ausführlich und nachvollziehbar erklärt. Ja. Von daher, vielen Dank, Florian.
Sehr schön.
Jetzt hoffe ich ja mal, dass du vielleicht irgendwann nochmal vorbeikommst und was mitbringst, wovon du momentan überzeugt bist. Ich hatte auch so eine Aktie im Kopf, da waren wir uns beide auch nicht einig. Aber vor kurzem habe ich sie nochmal gepitcht bekommen und bin immer noch unschlüssig, was ich damit machen soll. Aber da sitzt du auf, wenn es schief geht, sitzt du auf jeden Fall mit einer sehr elitären Runde im falschen Boot. Ich denke, du weißt, welche Aktie ich meine, ne? Genau.
Ja.
Okay, Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ja, hat wieder Spaß gemacht.
Ciao, ciao, bis dann.
Ciao.
So, und jetzt kommen wir zum Community-Feedback. Die Leute, die mir zuschauen, ich sage bewusst mir sehen, der sitzt ja alleine da, der Schmidt. Und das liegt halt auch an dem neuen Format, dass dann nicht immer jemand Zeit hat. Aber ich wollte diese schlanke Folge wenigstens mit dem Community-Feedback abschließen. Da gab es nämlich durchaus einiges zur letzten Folge. Und ich starte mal mit dem Kommentar von Roman. Roman hatte ja in der vorletzten Folge tatsächlich die AFL Group gepitcht, AF Legal. Und hatte dazu einen Kommentar verfasst, den lese ich jetzt einfach mal vor. Super Folge, das Feedback zu AFL kann ich aber teilweise nicht nachvollziehen. Ich hatte ja kritisiert, ich sehe da keinen Catalyst und er hatte geschrieben, Katalysatoren, Wegfallen der One-Off-Expenses und damit keine Normalisierung mehr. Abschluss Project Titan, Umsatz- und Margenwachstum, Zurückgewinn des Vertrauens nach erfolgreichem Turnaround. Nicht die Hurdle Rate erreichen, das ist sein nächster Kommentar, das hat mir auch quasi angemerkt, oder ich vor allem. Das Unternehmen handelt nach dem Anstieg annualisiert und normalisiert bei einem PE von ca. 6. Umsatz ist zuletzt Quarter over Quarter um 14% gestiegen und der Net Profit Before Taxes 66%. In Klammern, hohes Operating Leverage. Weiteres Wachstum ist sehr wahrscheinlich. Dann hat man ja noch kritisiert, warum börsennotiert. Da sagt er, warum börsennotiert? Das Unternehmen ist als Rollup gestartet und hat Geld über den Kapitalmarkt aufgenommen. Die Kosten der Börsennotierung sind aktuell noch hoch im Vergleich zum Gewinn, aber die Sinnhaftigkeit dessen kann man bei fast jedem Microcap hinterfragen. Ja, super gute Kommentare, Roman. Ich gehe mal nach und nach drauf ein. Also mit den Katalysatoren, da stimme ich dir zu, was diese One-Off-Expenses angeht. Aber da hatte ich ja bei dir im Pitch auch nachgefragt, so, ja, nächstes Jahr sind die auch nochmal da. Da sagt das Unternehmen ja quasi schon, nächstes Jahr auch nochmal One-Off-Expenses mit Project Titan. Aber ich gebe dir da grundsätzlich recht, dass vor allem diese Einmalkosten aus diesem Rechtsstreit, dass die ja wegfallen. Und die waren ja durchaus schon erheblich, muss man sagen. Also von daher würde ich sagen, Punkt für dich in der Hinsicht, da ist durchaus ein Catalyst da. Ich habe nur gemerkt, dass teilweise diese relativ leicht gedanklich zu erreichenden Catalysts, dass die manchmal nicht so gut wirken. Jetzt hat ja vor mir hier gerade Florian gesprochen über seinen alten Pitch und hat ja auch gesagt, ja, eigentlich kam alles so wie erwartet, aber irgendwie hat der Markt nicht drauf reagiert. Vielleicht, weil man sie es ausrechnen konnte. Ich würde sagen, bei Florian war das sogar noch ein bisschen schwieriger, weil sie es nicht so exakt ausgewiesen haben, den Umsatz. Man musste dann zumindest mal den Umsatz auf die Jahre umrechnen und sich eine Marge drunter kleben. Und das ist hier vielleicht ein bisschen leichter. Ich will es aber eigentlich nicht. Ich gebe dir bei dem Punkt recht, Roman. Das ist ein Punkt, den ich dir lasse auf jeden Fall. Hinsichtlich Hurdle Rate, da hast du ja gesagt, das Unternehmen handelt bei 6x PI. Als wir das Community Feedback aufgenommen haben, das ist ja ein bisschen verwirrend gewesen in der letzten Folge. Der erste Abschnitt mit Liert und das Community Feedback wurde an einem Tag aufgenommen. Ich habe das dann hinten dran geschnitten und die anderen Sachen wurden zwei anderen Tagen aufgenommen. Und deswegen wussten wir noch nicht, was da von dem Unternehmen noch kommt, denn die hatten ja eigentlich ein ziemlich nettes Trading-Update veröffentlicht. Ich kann das auch mal kurz hier aufrufen. Da habe ich nämlich auch durchaus aufgemerkt. So, genau. Roman hat übrigens auch mittlerweile einen Pitch verfasst, sehr lesenswert, sehr schlank. Also genau für Leute, die die wesentlichsten Punkte abgedeckt bekommen wollen, hat Roman da einen tollen Pitch verfasst. Also gerne mal auf seinem Twitter- und Substack-Account vorbeischauen. Und da geht er eben auf diese neuen Zahlen ein. Denn der normalisierte Net Profit Before Tax ist halt erheblich gestiegen von 667.000 auf 1,1 Millionen. Der Umsatz ist sehr stark gestiegen von 6,2 auf 8 auf 8,99. Also da kann man auf jeden Fall jetzt mal sagen, das ist schon mit das interessanteste Trading-Update, was ich von dem Unternehmen gelesen habe. Also lässt schon so ein bisschen drauf schließen, was hier vielleicht noch kommt. Jetzt bremsen sie zwar selbst schon so ein bisschen hier, dass das Q1 quasi doch sehr hervorgestochen ist und dann Q2 die Holiday-Season da ist, wo man natürlich vielleicht nicht kurz vor Weihnachten sich scheiden lassen will oder so. Das ist, denke ich, nachvollziehbar. Also da bremsen sie ein bisschen. Wie sehr das dann auf den... trotzdem hast du ja den Year-over-Year-Vergleich, der sollte ja trotzdem noch sehr positiv sein, wenn die Traction bei dem Unternehmen gleich bleibt. Und deswegen vielleicht da ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt. Die Aktie ist auch sehr stark gestiegen, muss man sagen, nach den Zahlen. Also das sieht jetzt hier gar nicht so heftig aus. Es sieht halt immer diesen hässlichen australischen Charts. Aber sie ist halt von 0,12 auf 0,16 hochgeschossen. Also das sind, ja, gut 30%, die Aktie gemacht hat an einem Tag. Muss sagen, sie ist mega illiquid. Also selbst an diesem Tag, wo die Zahlen rauskamen, waren es dann, glaube ich, 900.000 gehandelte Aktien, wenn ich mich recht entsinne. Und das multipliziert mit 0,12 ist halt immer noch am Ende nicht gerade viel. Das ist dann halt das Jahresgehalt von jemandem unter Umständen. Und dann ist es gar nicht so leicht, in diese Aktie reinzukommen. Das muss man dazu sagen. Aber wirklich gute Zahlen, kann man nicht anders sagen. Und ich weiß halt nicht, ob man es analysieren kann, Roman. Darüber haben wir auch kurz gesprochen, privat nochmal. Bin ich mir noch nicht so sicher. Aber Roman geht halt davon aus, dass diese Traction beibehalten wird, dass das Unternehmen jetzt weiterhin Year über Year super gute Zahlen abliefert und dass wir dann auf das 6x PI kommen. Und ja, auf jeden Fall mit einer der Pitches, die am schnellsten quasi positive News bekommen haben nach dem Pitch. Und von daher, toi, 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 dass das weitergeht. Jetzt aber Bezug auf den Aspekt mit dem, warum börsennotiert. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen falsch angekommen. Also wir hatten das ja primär drauf bezogen auf diesen Synergieneffekt. Warum ist dieses Unternehmen, warum existiert das überhaupt? So hätten wir es richtig formulieren müssen. Also warum gibt es so ein Unternehmen an der Börse? War vielleicht nicht auf den Kern formuliert, sondern wir sind ja danach auf die Synergien eingegangen. warum brauchst du so ein übergeordnetes Konstrukt noch vor diesen ganzen Anwaltskanzleien? Und ich sage ja immer, diese Listung ist halt schon sehr teuer eigentlich, wenn man börsennotiert ist. Das muss man aus einem bestimmten Grund dann machen wollen. Aber ja, das Argument kann man so oder so sehen, ja. Also warum geht man an die Börse? Es gibt verschiedene Gründe. Manchmal ist die Nachfolgeregelung, dass man da keine Nachfolgeregelung hinbekommt. Und wenn man an der Börse ist, regelt sich das ja von alleine quasi, weil es immer ein Board gibt, das dafür sorgt, dass du einen Nachfolger bekommst. Und vor allem Shareholder, die Interesse daran haben, dass du ein neues Board bekommst. Und der Eigentumsübertrag von einem börsennotierten Unternehmen ist halt relativ simpel, ja, weil ihr einfach die Aktien kauft. Und das ist halt in der GmbH oder so etwas schwieriger. Aber wie gesagt, da hätten wir vielleicht die Kritik oder ich vor allem auch etwas klarer münzen sollen. Es muss nicht zwingend was mit der Börsennotierung zu tun haben. Du hast ja hier gesagt auch, okay, sie brauchen halt Geld am Kapitalmarkt und da ist die Börse logischerweise ein Anlaufpunkt, wenn man es jetzt vielleicht nicht unbedingt über Banken bekommt oder bekommen will. Und da gebe ich auch absolut recht. Also so viel zum Thema AFL. So, dann hatten wir am Anfang über Liat gesprochen und da hat sich ja jemand gemeldet, der da meinem Empfinden nach quasi der Experte für diese Aktie ist. Das ist der liebe Leon. Marvix heißt der auf Twitter. Und der hat hier einen relativ langen Kommentar verfasst. Ich lese den jetzt einfach mal vor. Interessante Diskussion zur Kapitalallokation bei Liat. Lob auch insbesondere an Sven, der das Ganze sehr gut ausgeführt hat, wie ich finde. Ja, also ich bin auch sehr dankbar für Sven. Sven ist jemand, der echt super gut argumentieren kann. Es macht richtig Spaß, mit ihm zu diskutieren auch und bin sehr dankbar, dass er hier mit dazugestoßen ist. So, weiter im Text. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Management in den letzten 2 bis 3 Jahren bewiesen hat, dass es sich für langfristig orientierte Investoren durchaus lohnen kann. Ich glaube, das sind keine Seitenhiebe an mich. Wenn überschüssiges Cash in guten Zeiten nicht sofort in Aktionäre ausgeschüttet wird oder in Aktienrückkäufe gesteckt wird. Während die gesamte Branche in der Krise steckte und viele Wettbewerber sehr starke Cash-Probleme hatten, weil das Inventar nicht mehr zu Cash gemacht werden konnte, konnte Liat weiter investieren in eine komplett neue Produktreihe, in Klammern ADD, welche nun einer der großen Umsatztreiber im aktuellen Jahr war. Zudem wurde die Chance genutzt und hochkarätige Vertriebsleute von Konkurrenten abgeworben, welche diese wegen der Probleme nicht mehr halten konnten. Und auch weitere Investments im D2C-Bereich getätigt, welche sich auch bereits auszahlen. Sind wir ja auch darauf eingegangen in der letzten Folge. Hätte Liat in guten Zeiten alles überschüssige Cash an Aktionäre ausgeschüttet, wäre der Turnaround vermutlich deutlich schwieriger geworden und die Aussichten auf die nächsten Jahre wären auch wohl schlechter. Ich denke, hier sieht man auch ganz gut, dass das Management nicht den großen Fokus darauf legt, Investoren kurzfristig zufriedenzustellen, sondern dass das Unternehmen langfristig erfolgreich ist. In der Krise die Profitabilität zu opfern, kam offensichtlich nicht gut an bei Investoren. Ohne diese wäre aber die ADV-Line eventuell niemals entstanden, wo sie nur innerhalb kurzer Zeit, weil Wettbewerber schwächeln, eine gute Position erreichen konnten, durch die sie hoffentlich noch viele Jahre profitable Umsätze generieren können. Halte daher auch pauschale Abschläge für eine gewisse Kapitalallokation auch für Unternehmen mit Mehrheitsaktionären nicht für sinnvoll, beziehungsweise ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig. Ohne Mehrheitsaktionäre hätte man gegebenenfalls in der Krise oder auch vorher anders gehandelt, um die Investoren zufriedenzustellen. Ja, vielen Dank für deinen Kommentar, Leon. Ich sehe den Aspekt mit dem Cash aber doch etwas anders. Und da ist aus meiner Sicht der Grund relativ simpel, denn das war ja keine antizipierbare Krise. Ich finde, man kann Management dafür loben, wenn es eine Krise antizipiert und sich darauf entsprechend vorbereitet. Sprich, Cash hortet, nichts mehr ausschüttet, weil es sieht, okay, da kommen jetzt ein paar schwierige Jahre. Aber ich finde, genau das trifft auf Liat halt nicht zu, weil sie immer Cash horten und nicht die Krise antizipiert haben, sondern es einfach ein Kind des Zufalls war, dass sie da so gut durchgekommen sind, weil sie so übervorsichtig meinem Empfinden nach sind in der Cash-Allokation. Und ich finde ja auch, während eigentlich schon dieser Absturz klar langsam sichtbar wurde bei Liat, haben sie halt einen schlechten Job gemacht, auch uns Shareholder darüber zu informieren, was gerade im Unternehmen los ist. Sie haben viel zu lange noch gesagt, es läuft eigentlich alles ganz gut, während eigentlich schon in Zahlen sichtbar wurde, es läuft eigentlich nicht so gut mehr, ja, oder es bremst sich auf jeden Fall ab. Also das war ja auch die Kritik, die ich in meinem Pitch rübergebracht habe. Das ist das, was man ihnen vorwerfen kann, dass sie da sehr langsam waren in der im Informationsfluss. Das würde ich nach wie vor sagen. Und ich finde, grundsätzlich sollte so ein Unternehmen immer so agieren, dass es eben nicht Black Swan Events mit einplant. Weil das ist für mich so ein bisschen wie dieses Dirk-Müller-Prinzip. Du bist die ganze Zeit, es gibt ja diese Ampel bei Dirk Müller auf der Website, ich weiß nicht, ob sie immer noch da ist, und die stand eigentlich immer auf Gelb bei ihm oder Rot. Also das hieß irgendwie so, kann jederzeit passieren, ich bereite mich drauf vor, ich habe hier meine Futures und bin jetzt abgesichert, mein Depot ist abgesichert und wenn der große Crash kommt, dann kriege ich dafür Geld. Ja, das ist halt eben dieses diese Übervorsicht, die mir nicht gefällt und vor allem nicht, wenn ich da irgendwie mein Geld rein allokieren soll, aber am Umkehrschluss dann irgendwie nichts an mich zurückgeführt wird oder nicht in dem Maße, wie es eigentlich möglich wäre. Weil wir können ja auch durchaus drüber reden, wie viel jetzt rückgeführt werden soll. Wir reden ja nicht davon, dass sie das ganze Cash ausschütten sollen, aber sie sollten halt, finde ich, klare Signale senden. Hier ihr als Shareholder seid ebenbürtig oder wir respektieren euch in dem Maße. Und das ist allgemein bei dem Unternehmen schon ein bisschen schwierig, diese Argumentation zu führen, weil der Gründer sich ja über die Preferred Shares für immer quasi die Mehrheit am Unternehmen gesichert hat. Also schon so ein bisschen das Prinzip Elon Musk, ohne da jetzt noch auf andere Ebene Vergleiche führen zu wollen. Aber Elon Musk will ja auch jetzt hier sich irgendwie immer mal mit ein bisschen Druck quasi die Stimmrechte am Unternehmen sichern. Das wird er wahrscheinlich nicht hinbekommen, da werden nicht alle Shareholder mitspielen. Aber hier ist ja relativ klar, da hat jemand ein Unternehmen an die Börse gebracht, will aber eigentlich nicht die Entscheidungsgewalt teilen. Und meine Erfahrung ist, wenn eine einzelne Person die Entscheidungsgewalt hat, dass es dann, dass diese Person auch in dem Bewusstsein morgens aufsteht und abends zu Bett geht und dann auch die Entscheidung entsprechend trifft. Und vielleicht etwas weniger beratungsaffin ist als andere. Das muss nicht schlecht sein, wenn die Person wirklich außergewöhnlich ist in ihrer Entscheidungskompetenz und auch in der operativen Kompetenz. Dann ist das vielleicht sogar ein gutes Zeichen, weil du halt so ein bisschen durchregieren kannst. Aber erfahrungsgemäß ist das eher selten der Fall. Also ich glaube, ich kenne, mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein, wo das irgendwie mal zugetroffen hätte. Genau, also so viel zu dem Thema. Jetzt muss ich mal gucken, ob du noch einen Punkt hattest, wo ich was zu sagen wollte. Und eben deswegen halte ich diese Abschläge halt schon für sehr sinnvoll. Allein schon der Abschlag, zum Beispiel wenn du einen Cashback hast und der Cashback wird nie und nicht ausgeschüttet, wie sinnvoll ist es dann, den vom Enterprise Value abzuziehen? Weil wenn du halt nie dran kommst, ich meine, Joel Greenblatt hat das so gemacht. Ich mache das nicht so. Er hat zum Beispiel immer gesagt, okay, auf wie viel Cash kannst du wahrscheinlich als Aktionär überhaupt zugreifen? Also was davon geht überhaupt dann nicht zurück? Wie viel ist Working Capital etc. 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 Und das mache ich auch nicht, weil es einfach Sachen überkomplex macht und auch so ein bisschen zu sehr subjektiv macht. Aber hier halte ich das schon für relevant. Und auch, dass, wie gesagt, diese Abschläge sehe ich als sehr sinnvoll an, dass so ein Mehrheitsaktionär da irgendwie theoretisch auch an einem vorbei regieren kann. Keine Ahnung, was ist jetzt, wenn er zum Beispiel, was weiß ich, vom Pferd an den Kopf getreten wird und danach nur Schwachsinnsentscheidungen trifft, du wirst die nicht so schnell absetzen können. Ja, das ist halt, also das war jetzt ein sehr plumpes Beispiel. Ich wollte nur damit verdeutlichen, dass es ja immer sein kann, dass Menschen auch irgendwann mal affekthaft oder ja aus dem Affekt heraus handeln und dann auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht im Sinne von allen Aktionären sind. Und dann ist das durchaus etwas, wo man einen Abschlag annehmen sollte, weil bei jedem anderen Unternehmen würde das Board sofort reagieren und sagen, nee, Moment, stopp, wir haben ja hier die Mehrheit. Oder spätestens beim AGM sind die Tage dann gezählt von dem CEO. Ist hier ein bisschen anders. Oder beziehungsweise von der Entscheidungsgewalt. Das ist das, was gezählt ist dann. So, dann hat Never Greedy, das ist der Martin, der war ja auch schon mal hier im Podcast mit Reach Sub C, heißt die Aktie, meine ich. Und der hat geschrieben, ich kenne eure Podcast-Economics nicht, aber macht es eigentlich nicht mehr Sinn, Umfragen auf Twitter anstatt auf Spotify durchzuführen? Ich habe das Gefühl, dass zumindest die meisten Leute hier sind. Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass es mehr Leute hier auf Twitter sind, die das alles lesen und auch kommentieren und so weiter. Aber wenn ich eine Umfrage auf Twitter haue, dann klickt da jeder drauf. Also jeder, der vorbeigeht, diese Buttons sind halt schon so, reizen sehr, da drauf zu klicken, auch wenn man keine Ahnung hat. Und bei Spotify ist halt so, die Leute hören sich die Folgen halt wenigstens an und geben dann nach dem Anhören der Folge, geben sie ihre Stimme ab. Deswegen sehe ich das irgendwie als werthaltiger bei der Umfrage. Ist zumindest meine Hoffnung, dass es so ist. Und ja, man kann darüber diskutieren. Und diese Umfrage ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend für den Podcast und seine Existenz, dass ich das irgendwie overengineeren wollte. Es gibt halt einfach diese Funktion auf Spotify und die wollte ich dann entsprechend nutzen. Also, ja, alle Leute, die jetzt gerade zuhören, denken, hä, welche Umfrage? Die Frage kam auch schon mal. Ja, bei Spotify, wenn ihr auf die Folge klickt, könnt ihr eine Stimme abgeben. Zum Beispiel hatten wir jetzt gefragt, in welcher der genannten Aktien seht ihr derzeit noch am meisten Potenzial? Und dann geben wir halt immer die Aktien des Tages an. Ich kann auch mal einen Test machen auf Twitter, aber dann klickt wahrscheinlich jeder, der die Aktie hat, halt, wenn jemand jetzt zum Beispiel Liert hat, klickt halt auf Liert. Und das würde ich eigentlich vermeiden. Und Ja, die sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ, diese Umfragen. Ich lade die auch meistens erst so im Laufe des Tages hoch, dann, wenn ich am PC sitze. Man kann die leider nicht vorab einstellen, wenn man das alles über einen zentralen Dienst macht, der die Podcast-Folgen morgens über einen Feed hochlädt bei den entsprechenden Portalen. Das ist hier der Nachteil. Deswegen, Leuten ist vielleicht schon aufgefallen, dass das Video auch immer etwas verspätet kommt auf Spotify. Das ist, weil ich das auch manuell hochladen muss. Genau, aber jetzt vielleicht auch mal zur Umfrage. In welcher der genannten Aktien seht ihr derzeit noch am meisten Potenzial? Wir hatten hier Liat, Iridex, Intelligent Monitoring und Now Vertical zur Verfügung gestellt. Und da ist es so, wie gesagt, die Umfrage kam erst relativ spät. Ich war nämlich, ich habe auswärts geschlafen und kam dann erst mittags nach Hause. Und Liat hat hier 0 Stimmen bekommen. Also 15 Stimmen wurden insgesamt abgegeben. Also 0% waren für Liat. 13,3% für Iridex, 60% für Intelligent Monitoring und 26,7% für Now Vertical. Und das überrascht mich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, im Gegensatz zu Iridex und Now Vertical kann man bei Intelligent Monitoring mittlerweile sagen, dass sie den Turnaround, wenn da überhaupt noch einer da war, als ich drauf geschaut habe, dass sie ihn auf jeden Fall geschafft haben. Sie generieren Cash, sie sagen auch, hey, wir generieren weiterhin Cash. Sie haben eigentlich alle großen Probleme gelöst. Jetzt gab es mal ein bisschen Störfeuer noch durch diese Net Operating Losses. Dürfen wir sie anwenden, dürfen wir sie nicht anwenden? Momentan sieht es ja wieder eher danach aus, zumindest nach der Aussage von PricewaterhouseCoopers. Und das ist eigentlich das Einzige, was gerade so ein bisschen das Thema ist. Und dann haben wir halt noch die andere Thematik mit dem Strategic Review für das Medical Business, also diese Alarmsensoren, Sturzsensoren etc. Und da, ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass das negativ ist. Ich glaube, daraus entsteht was Positives, egal wie es kommt. Ich hatte ja 2 Varianten über meinen Twitter-Account geteilt, was ich denke, was damit passiert. Also entweder werden sie mit der neuseeländischen Regierung einen deutlich höheren Return auf die Assets aushandeln oder die andere Alternative ist, sie verkaufen es. Und auch da gibt es eigentlich nur einen logischen Käufer, das sind die 3 anderen Anbieter auf dem Markt. Es sind insgesamt 4 in Neuseeland und der vierte, also der wichtigste Anbieter ist ADT. Ja, das ist irgendwie faszinierend, dass man dann sagt, okay, ich habe da Recurring Revenues und trotzdem will ich das Ding verkaufen, weil uns einfach der Return auf die Assets nicht passt. Und das spricht halt schon so Bände, wie Dennison Hambling denkt, also der CEO von Intelligent Monitoring. Und ich glaube, dass wir jetzt wirklich ein Unternehmen haben, was sehr, sehr gut aufgestellt ist. Wir werden deutlich weniger Irritationen sehen. Das Einzige, was vielleicht noch am Horizont so ein bisschen lauert, ist halt eine größere Übernahme. Im Gespräch mit ihm wurde schon ein paar Mal so ein bisschen im Subtext deutlich, dass da vielleicht noch was kommen könnte. Ich habe auch eine Vermutung, welches Unternehmen das sein könnte. Gefällt mir jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass sie sich da noch ein bisschen Zeit lassen und nicht zu schnell agieren. Genau, und ja, bei Iridex und Now Vertical war ja ganz spannend in der letzten Folge, dass ich das da durchaus ein bisschen anders gesehen habe als der Markt. In fast beiden Fällen, wobei es bei Iridex, muss ich noch dazu sagen, vielleicht ein bisschen zu kritisch rüberkam und eigentlich der Kernpunkt, den ich ja sagen wollte, der war im Fazit, ist mir dann aufgefallen, eigentlich nicht drin, sondern eher im Mittelteil. Nämlich, dass ja eigentlich die Aussichten für das Unternehmen, mal so ein Blowout-Quarter rauszuhauen, also ein Quartal, wo man denkt, wow, was ist denn hier passiert? Adjusted EBITDA, keine Ahnung, ich will jetzt keine Zahl dran heften, aber deutliche Steigerungen dann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist deutlich gestiegen, dadurch, dass sie halt eben diese Kostenbasis, die SG&A-Kostenbasis deutlich reduzieren und da ja auch noch weitere Punkte genannt haben, die dafür sprechen, dass es auch weitergeht. Also ihr habt dann irgendwann vielleicht mal, wir hatten jetzt, glaube ich, 12,5 Millionen Umsatz. Stellt euch mal vor, was gewesen wäre, wenn es so gewesen wäre wie im Vorquartal mit 13,5 Millionen. Ihr habt dann 40% Bruttomarge. Das sind 40%, die quasi sofort zur Bottomline durchfallen. Also ihr hättet dann Adjusted EBITDA von 0,3 Millionen gehabt, positiv. Und dadurch, dass sie halt eben doch ein bisschen lumpy sind bei den Umsätzen, weil manchmal verkaufen sie halt 25 Systeme, manchmal 35 Systeme und da habt ihr halt einen riesen Unterschied beim Umsatz. Das ist ja vollkommen klar. Und das ist der Grund, warum dann vielleicht mal ein Quartal ein bisschen schlechter aussieht. Und ich wollte eigentlich nicht, dass das eher so ein Nebensatz fällt, sondern ich wollte das eigentlich auch am Ende in mein Resümee packen, dass die, obwohl ich so kritisch war, dass die Grundlage dafür, so ein super tolles Quartal nach außen zu präsentieren, dass die halt deutlich gestiegen ist. Und dass das halt vielleicht auch nachhaltig so ist, dass sie es deutlich leichter haben, ein Adjusted EBITDA und auch ein positives Net Income zu generieren. Also das vielleicht nochmal als Zusatz zur letzten Folge. Das klang mir dann beim eigenen Anhören etwas zu kritisch. Ja. Und ja, bei Now Vertical, da bin ich ja auch ganz froh, dass sie da wenigstens nochmal 26,7% gesagt haben, ja, sehen wir am meisten Potenzial, weil ja, Da habe ich auch alles zu gesagt. Also ich fand die Marktreaktion zu kritisch. Es ist auch wahrscheinlich, dass nächste Woche genau nochmal ein Gast kommt, der das vielleicht auch nochmal ein bisschen mit mir einordnet. Wir wollen eigentlich über was anderes sprechen, aber so wie ich ihn kenne, wenn ich ihm einen Satz gebe, haben wir danach eine halbe Stunde Einordnung. Von daher freue ich mich sehr drauf, wenn der Herr nächste Woche kommt. Allgemein nächste Woche kommen zwei gern gesehene Gäste, wenn alles so läuft wie geplant, und da freue ich mich schon sehr drauf. Sind auch Privatfreunde, von daher habe ich die immer gerne hier zu Gast. Genau, so, jetzt mal noch gerade, ich glaube, wir hatten noch einen Kommentar hier auf Spotify, wenn ich mich recht entsinne. Nee, irgendwo anders war es. Es wurde nämlich noch kritisiert, dass ich gesagt habe, JCI, also das Unternehmen, das ADT an IMB verkauft hat, Unintelligent Monitoring, dass das aus Irland kommt. Ja, das ist falsch. Also es ist ein US-Unternehmen, sie sind halt nur in Irland, haben sie ihren Hauptsitz, aber es hat steuerliche Gründe. Das hat irgendwo jemand kommentiert und er hat natürlich recht. Ich hatte nur noch im Kopf, dass auf der Wikipedia-Seite Sitz Irland stand, und ist natürlich nicht wirklich korrekt, denn das ist halt sehr US-geprägt. Von daher guter Kommentar zur Einordnung. So, jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Kommentar, und da geht es auch um Iridex. Von dem Gullivan 5315 auf YouTube. Wieder tolle Folge und unheimlich lehrreich. Danke euch dreien dafür. Frage zu Iridex. Wenn ich es richtig verstanden habe, seht ihr die Abschreibung aufs Inventory im Zusammenhang mit dem geplanten Contract Manufacturing. Eine Abschreibung aufs Rohmaterial hätte ich dann nachvollziehen können, nicht aber auf Finished Goods wie im 10Q vermerkt. Wäre super, wenn ihr du das nochmal kurz erklären könntet. Danke und bitte weiter so. Ja, ich habe den Kommentar auch selbst gerade erst gelesen. Jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das Management hat gesagt, Raw Materials und Subassembled Goods. Und Subassembled, achso, ich weiß nicht, ob du den Call gehört hast, weil da wurde es halt gesagt, Subassembled Goods, was ja im Prinzip heißt, noch kein fertiges Produkt, aber so den Zwischenschritt haben wir schon mal gemacht. Also, ich habe keine Ahnung, wie Autos zusammengebaut werden, ja, aber was weiß ich, die Tür wird ja getrennt zusammengebaut und dann an das Auto dran gemacht, und die Tür muss ja trotzdem irgendwo vorgefertigt werden oder die Sitze. Und so kann man sich das vorstellen. Das ist hier nicht mehr im Prinzip, keine Ahnung, Leder, Metall und Elektronik ist, um den Sitz vor- und zurückzufahren, sondern dass die schon so zusammengebaut sind. Aber das fertige Auto ist halt noch nicht da. Also wir können irgendwie so hier ein Work in Progress, können wir es quasi übersetzen. Aber sie haben halt in ihrem 10Q haben sie nur Raw Materials und Finished Goods. Und da das ist, glaube ich, der Grund, warum die Abschreibung dahin geht, und es ergibt auch absolut Sinn. Also das zur Einordnung von der Abschreibung bei Iridex. Aber wie gesagt, ich mache mir darüber jetzt eigentlich relativ wenig Sorgen. Das war somit der unkritischste Punkt, fand ich, an dem gesamten 10Q. Aber habe ich, wie gesagt, viele Kommentare zu bekommen. Aber dann Nachfrage auf jeden Fall gut, dann konnte man das jetzt auch nochmal hier klären. Gut. Und das war's auch. Ich glaube, jetzt haben wir beim letzten Mal hatten wir die längste Folge der Podcast-Story. Jetzt ist es die kürzeste Folge der Podcast-Story, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, das ist halt dem geschuldet, dass wir doch ein bisschen uns absprechen müssen mittlerweile und dass das nicht immer klappt. Und ist aber vollkommen fein für mich. Ich bin so froh, dass ich die drei Jungs habe und dass sie jetzt alle schon mal hier getrennt da waren. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann ja auch mal zu dritt irgendwas aufzunehmen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich habe die Herren schon sehr ins Herz geschlossen. Von daher, ich hoffe, euch geht das genauso. Und wir sehen Sie sicher in den kommenden Wochen nochmal. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Ciao.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu.